Das wohl gefährlichste aller magischen Tierwesen ist zugleich äußerst schwer zu verbergen.
Das war ein Zitat über Drachen. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Drachen.
Wow. Das hatten sich einige ja gewünscht.
Das stimmt. Wir kennen Drachen als feuerspuckende Wesen in der Harry-Potter-Welt.
Ja, und du weißt bestimmt, wo es die noch gibt.
Ja, die gibt es nämlich auch bei den Muggeln. Also ja, genau. Natürlich nicht wirklich, aber in der Mythologie. Zum Beispiel schon bei den alten Griechen und den alten Römern war der Drache eine Bezeichnung für ein schlangenartiges Mischwesen. Meist haben die Drachen in der Mythologie die Eigenschaften von Reptilien, Vögeln und Raubtieren. Und sehr häufig sind sie auch geschuppt, haben zwei Hinterbeine, zwei Flügel und einen langen Schwanz und besitzen natürlich die Fähigkeit, Feuer zu spucken.
Das klingt gefährlich.
Früher hat man tatsächlich auch an den Drachen als echtes Tier geglaubt. Und in der Neuzeit hingegen nahm man dann den Drachen eher so als Fabelwesen wahr.
Aber es ist auch so, dass kleine Kinder denken, es gibt Drachen.
Ja, klar.
Also wenn es Geschichten über Drachen gibt, die leben dann zur gleichen Zeit wie Dinosaurier.
Ja, die werden eh oft verwechselt, ne?
Ja, genau. Also für Kinder, also Kleinkinder, sind Drachen echte Wesen, die man auch so ausgraben kann, wo man dann in so ein Museum geht und dann gibt es dann einen T-Rex und dann gibt es auch einen Drachen. Das ist ganz normal. Es ist irgendwie ganz lustig, weil ich finde doch, dass sie Ähnlichkeiten mit den Dinosauriern haben, so vom Aussehen her. Und dann ist es ja auch nicht so verkehrt.
Mhm.
Ich meine, woher sollen kleine Kinder das wissen, dass das echt nur ausgedacht ist? Die glauben ja auch an Weihnachtsmann.
Eben, und in vielen Märchen, in vielen Cartoons und so gibt es ja auch immer Drachen. Und der Drache, der ist ja auch meistens derjenige, der die Prinzessin im Turm bewacht und der dann vom Prinzen besiegt wird oder so. Ne?
Ja, genau. Ja, oft sind Drachen ja, haben ja so ein böses Stigma, aber es stimmt ja gar nicht zwingend. Es gibt ja auch genug Geschichten, in denen die Drachen auch auf der guten Seite stehen oder so, also auch als Reittier werden die ja auch oft benutzt. Bei Harry Potter nicht, aber so in unseren Geschichten, in den Muggelgeschichten.
Ja, allgemein in der ostasiatischen Kultur ist der Drache oft eher so eine Art Glücksbringer oder ein Symbol für Fruchtbarkeit und auch ein Zeichen der kaiserlichen Macht.
Es sind ja auch mächtige Tiere, ne?
Ja.
Es macht schon Sinn, sich den auszusuchen.
Ja. Ja, und in der Harry-Potter-Welt sind Drachen gigantische magische Tierwesen, die angsteinflößend sind und überall auf der Welt anzutreffen sind. Sie können fliegen und pusten eben dieses Feuer durch die Nasenlöcher und sie gelten, wie in unserem Zitat genannt, als die gefährlichsten und am schwierigsten zu kontrollierenden Kreaturen der Wizarding World. Das Zitat ist übrigens aus dem Buch Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, also das richtige Buch in Anführungszeichen, was Newt Scamander geschrieben hat.
Also nicht der Film.
Genau, hat nichts mit dem Film zu tun.
Genau.
Ja, und das Ministerium stuft die Drachen auch mit 5 Xen ein und das ist die höchste Zahl, weil sie eben so schwer zu trainieren und zu domestizieren sind. Es gibt aber natürlich auch Menschen oder Zauberer, die auf die Arbeit mit Drachen spezialisiert sind. So macht das ja zum Beispiel auch Charlie.
Und diese Leute nennt man Dragonologen, laut J.K. Das hat sie irgendwann mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie es auf Pottermore veröffentlicht hat oder in so einer Podiumsdiskussion oder so. Naja, auf jeden Fall hat sie gesagt, die heißen Dragonologen. Und das macht ja auch Sinn, ne?
Ja, das stimmt. Ja, die sind natürlich wegen der Größe sehr schwer zu verstecken. Und das Weibchen gilt in der Regel auch als noch größer und angriffslustiger als das Männchen. Und es gibt auch nur sehr wenige Zaubersprüche, die gegen die Drachen anwendbar sind. Und so braucht es zum Beispiel ein Dutzend Zauberer auf einmal, um einen Drachen mit Stupor überhaupt zu treffen und zu schocken. Andererseits scheint aber Fleurs Schlafzauber beim Trimagischen Turnier ja ganz leicht durch die Drachenhaut zu gelangen. Aber in der Regel sind die Augen die Schwachstellen eines Drachen.
Wir wissen ja, dass Drachen nicht geflogen werden können, also man kann die nicht reiten und einen Sattel drauf schnallen und dann los geht's, weil die eben so schwer zu kontrollieren sind. Wir wissen ja nur von einem Fall, als das Trio ja aus Gringotts flieht und versucht, sich irgendwie auf diesem Drachen festzuhalten, was ja sehr kompliziert ist. und sie können den Flug an sich ja auch überhaupt nicht kontrollieren und haben sich ja auch, haben ja auch große Schwierigkeiten, sich da irgendwie festzukrallen. Also das wird nichts. Es ist nicht wie bei Drachenzähmen leicht gemacht oder so. Keine Ahnung, kenne ich nicht, aber ich stelle mir vor, die können das.
Ja, oder bei Testralen oder so, die halt, ja, wo du einfach drauf springst und dann fliegen die.
Genau,
so.
Und dann geht's los. Also bei Drachen ist das nicht möglich.
Ja, deswegen hatte ich auch immer Probleme mit dem 7. Buch, weil ich das immer so komisch fand, wo ich mir so dachte, hey, guck mal, niemals konnte ein Mensch jemals auf einem Drachen reiten und das Trio schafft es plötzlich, weil wie kommen sie sonst aus Gringotts raus? Es ist, ja, ich mag das nicht, das sind mir zu viele glückliche Zufälle.
Ja, das stimmt. Aber es ist vielleicht ein bisschen der Situation geschuldet, dass das Trio keine andere Wahl hatte und das der einzige Ausweg war und es, ja, aus Versehen geklappt hat. Das war ja nicht geplant. Die haben ja sich vorher nicht überlegt, so naja, und wenn wir dann da reingehen, also dann ist das eine gute Idee.
Und du meinst, vorher hat es noch nie ein Zauberer versucht, auf einem Drachen zu reiten?
Doch, ich bin mir ziemlich sicher, aber vielleicht waren die nicht in so einer Drucksituation, sondern die dachten so, ja, ich gehe jetzt mal dahin, dann streichle ich mal so ein bisschen hier über die Schuppen und dann setze ich mich mal drauf und guck mal, was passiert. Und weil die nicht so diesen Druck hatten, dass es jetzt klappen muss. Und die hatten natürlich auch nicht so einen geschundenen Drachen, der nach Freiheit sich sehnt, sodass eventuell, ja.
Man kann sich alles schönreden.
Ja, man merkt die Ideen aus. Ja, also, ja, du hast schon recht, das ist ein interessanter Zufall. Aber gut, wir wissen jetzt von diesem Fall, es hat
wir
geklappt.
Wir akzeptieren es. Also ich kann euch schon mal versichern, in Spion der Nächte reitet keiner auf irgendeinem Drachen.
Ja,
da passieren nur andere unlogische Dinge.
Ja, genau. Es war so weit hergeholt für dich, dass du dachtest, nee, also da ist, also hast du keinen Gedanken dran verschwendet.
Das ist vollkommen, ja, okay, wenn man Walkie-Talkies benutzt und wenn man in das Todesser-Hauptquartier reinspaziert. Aber nee, auf Drachen fliegen, das kommt mir nicht in die Tüte.
Nee, genau.
Naja, gut.
Wir wissen ja, dass Drachen Eier legen. Also sie haben wohl nicht so Nester, wie Vögel es haben. Also ich. Anscheinend liegen die Eier dann an dieser Brutplatz darum. Und um die Eier warm zu halten, atmet die Drachenmutter dann ihren feurig heißen Atem auf die Eier. Dann dachte ich schon so, ah, das ist aber schon ziemlich krass, weil das ist ja super heiß. Mhm. Ist das realistisch? Wie dick ist denn die Eierschale, ja, dass die da nicht verbrutzeln und dann so ein hart gekochtes Ei dann da steht? Aber okay, es scheint wohl zu funktionieren.
Wenn die Dracheneier nicht genügend Wärme abbekommen, dann kann sich das auch auf die Länge von Kopf und Schwanz auswirken. Zum Beispiel, dass sie dann sich anders entwickeln als normal.
Okay, aber das kann ich nachvollziehen. Das macht ja Sinn. Dann schlüpfen diese Drachenbabys und die nennt man dann Küken und das finde ich irgendwie süß.
Das finde ich richtig witzig. Vor allem, weil es ja, ja, so eben ist, die sind ja keine Vögel, sind ja keine Nester, aber sie, nee, heißen Küken.
Ja, genau. Es ist auch so, dass die Küken nicht sofort fliegen können. Das müssen sie erst lernen. Das dauert ungefähr so ihr erstes Lebensjahr. Und auch erst mit 2 Jahren sind sie komplett ausgereift und selbstständig zu leben. Und dann dachte ich mir so, also ich meine, wie groß sind diese, wenn wir jetzt den Film als Referenz nehmen, wie groß Eier sind, dann kommen da ja doch relativ kleine,
ja, guck den Norbert an,
Pupsis raus, ne? Ja, genau, das sind ja schon, die sind nicht so groß. Und innerhalb von 2 Jahren so riesig zu werden,
ja,
also die Wachstumsschmerzen, die will ich nicht ertragen. Dass du dann aggressiv, ein aggressives Tier bist, das kann ich schon verstehen. Wenn du die ganze Zeit so dolle Schmerzen hast, was müssen, ja, die auch alles fressen, damit die in so kurzer Zeit so riesig werden, ne?
Ja, das stimmt.
Und häuten die sich dann auch oder wachsen die Schuppen einfach groß? Also ich weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Das sind ja keine Schlangen, aber also das ist ja krass, weil, ja, das sind ja, diese Schuppen und diese Haut, die sie haben, ist ja auch super dick.
Ja, ja.
In meine, also wenn ich jetzt realistisch darüber nachdenken würde, würde ich sagen, so ein Drache braucht 10 Jahre, bis der ausgewachsen ist.
Mhm.
Guck mal, wie lange Menschen Babys brauchen, um groß zu,
ja,
werden.
Wir wissen aber auch nicht so genau, wie alt Drachen letztendlich werden, ne? Also wenn, ich sag mal, wenn, ja, er jetzt irgendwie 100 wird, dann ist es schon krass, dass der innerhalb von 2 Jahren ausgewachsen ist.
Ja, genau.
Andererseits, wenn er jetzt irgendwie nur 5 wird, dann es ist irgendwie logisch, dass er die Zeit schnell nutzen muss.
Ja, aber die werden doch nicht nur 5.
Ja, das, ich weiß es
krasse,
ja nicht. Ja, was vermutest du denn?
Predators. Ja, keine Ahnung. Also alles über 50 wäre okay für mich.
Ja, ich glaube auch so. Schon, die werden schon alt.
Da, wenn ich mir so überlege, so, so ein Wal und so, die können ja auch, so ein Orca zum Beispiel, habe ich letztens irgendwo ein Video darüber gesehen, die werden in freier Wildbahn, wenn es gut für die läuft und die eine gute Schule haben, werden die 50 bis 80 Jahre alt. Da wird ja wohl so ein Drache, der ja wirklich eigentlich überhaupt gar keine Feinde hat und der sich da eine Schafsherde nach der anderen reißen kann. Also würde ich sagen, der kann ganz schön lange leben.
Ja, würde ich eigentlich nämlich auch sagen.
Das einzige Problem, was Drachen, glaube ich, nachhaltig haben könnten, wäre dadurch, dass sie so groß und schwer sind, dass die also im Alter starke Probleme haben.
Mhm.
Ne, wenn du so groß bist und ja, alles so schwer ist, dann glaube ich, hast du es auch schnell an den Gelenken. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber es ist ja auch bei großen Hunden zum Beispiel so.
Mhm.
Große Hunde haben ja auch voll schnell mit den Gelenken, mit der Hüfte und so.
Ich weiß gar nicht, wie es zum Beispiel bei Elefanten wäre. Bei denen müsste das ja ähnlich sein.
Die werden ja auch so alt.
Ja, eben.
Aber die sind ja dann, aber die leben ja auch, naja, das ist vielleicht auch der Unterschied. Die leben in so einem Verbund, ja, ne, da wird dir dann geholfen.
Ja, genau. Drachen sind eher so Einzelgänger.
Ja, genau. Ja, also ich würde sagen, die werden so 50.
Ja, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie alt Drachen werden. Ja, sie sind ja auch erst nach 6 Monaten in der Lage, ihr ersten Feueratem zu wirken. Meistens ist es erstmal so dicker grauer Rauch, der aus den Nasenlöchern kommt und eher so unkontrollierte Funken, die in den ersten Monaten ausstoben. Und eben erst nach einem halben Jahr können sie wirklich Feuer stoßen.
Ist vielleicht auch ganz sinnvoll, weil ich habe noch eine Frage.
Okay.
Also wenn du über Drachenbabys recherchierst, dann stößt du irgendwann auf diesen Begriff Drachenmilch.
Mhm.
Wie nehmen die diese Drachenmilch zu sich?
Ja, die haben Zitzen, die Muttis.
Die Muttis haben Zitzen.
Ja.
Und ja, dann ist nämlich gut, dass die kein Feuer speien können im ersten halben Jahr.
Ja.
Weil sonst wäre das ja echt wirklich nervig.
Ja.
Wenn du da immer deine Mama verbrennst.
Wenn die Mutter zum Beispiel tot ist oder man einen Drachen doch irgendwie zu Hause großziehen möchte, dann muss man es machen wie Hagrid. Nämlich statt der Muttermilch oder dieser Drachenmilch kann man nämlich dann auch einfach einen Eimer voll mit Brandy nehmen und den mit Hühnerblut ein bisschen anrühren. Und das bekommen die dann jede halbe Stunde. Und das ist eine super Alternative für Drachenmilch. Lecker Schmecker.
Ja, ist bestimmt auch sehr nah an der Drachenmilch selber.
Und vor allem jede halbe Stunde ein Eimer voll Brandy. Woher hat Hagrid dieses Geld, frage ich mich.
Wollte gerade sagen, super teuer. Vielleicht brennt Hagrid selber.
Ah, das ist ein
dann
guter
ist
Gedanke.
Dann ist nicht ganz so teuer vielleicht.
Ja. Ja, und er musste alle seine Hühner dafür umbringen.
Ja, es ist, naja gut, in der Nocturngasse kriegst du vielleicht mehr Blut im Überfluss. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ziemlich krass. Und anscheinend ist es in der Wizarding World schon so, dass man magische Tiere gut mit Alkohol füttern kann, weil die Pferde von Bobaton trinken ja auch die trinken Whisky, ne? Single Malt Whisky.
Mhm.
Also würde ich sagen, Alkohol funktioniert.
Ja, bei großen Tieren prächtig.
Bei
bitte nicht zu Hause nachmachen.
Tieren, ja. Naja, genau, auf keinen Fall gibt bitte nicht euren Babys mal ein bisschen rum oder so, lasst es. Ist verboten.
Ja, und auch Musik zu spielen hilft ja, weil wenn man nicht auf diese Dinge achtet, wenn man zum Beispiel wie Hagrid ein eigenes Ei ausbrüten will, dann kann es sein, dass das Küken erst gar nicht schlüpft. Ich frage mich, ob das dann bedeutet, dass die Drachenmutter auch irgendwie summt oder so oder in Drachisch ein Liedchen trällert.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so große Wesen permanent ruhig sind. Also ich glaube, die machen viele Geräusche beim Gehen, beim Atmen, gerade so Drachen, ne? Und dass die das brauchen, die Babys, um sicher zu gehen, dass sie nicht alleine sind.
Ja,
und wenn
sweet.
Die aber merken, es ist ruhig und du spielst keine Musik oder vielleicht muss es ja gar nicht Musik sein, sondern kannst du auch an der Autobahn stellen oder sonst wohin, wo es einfach, wo so Hintergrundgeräusche sind. Und dann können die sich vielleicht gut entwickeln, weil die dann merken, oh, ich bin nicht alleine.
Mhm. Das stimmt. Wann Drachen das erste Mal aufgetaucht sind, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich gibt es sie aber schon genauso lange, wie es auch Magie gibt,
ja.
Könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht sind sie ja wirklich in der magischen Welt verwandt mit den Dinosauriern. Das kann ja sein, dass sie zur selben Zeit ungefähr entstanden sind. Das wäre natürlich richtig abgefahren.
Ja.
Und das erste Mal, dass Drachen sozusagen Schlagzeilen gemacht haben, war beim großen Feuer in London in 1666. Denn das Feuer wurde wahrscheinlich von einem jungen walisischen Grünling gezündet, welcher in einem Keller gehalten wurde.
Das sind auch Zustände, ne? In einem Keller einen Drachen zu halten, ist das vielleicht auch wirklich ein bisschen blauäugig.
Empfinde ich auch als gute Idee, vor allem weil in der Zeit wahrscheinlich noch sehr viel mit Holz gebaut wurde.
Ja, das denke ich auch. Und erstaunlich danach ist ja, ich meine, das muss ja einen Riesenaufruhr gegeben haben. Er muss meiner Meinung nach, das ist ja schon ein krasses Problem, so ein Feuer. Weil ich mir auch vorstellen kann, so ein Drachenfeuer kannst du auch nicht einfach mal so eben wie so ein Herdbrand löschen, weil ich glaube, wenn da so ein Drache Feuer spuckt, selbst wenn es jung ist, dann ist das viel Feuer auf einmal.
Ja, ja, ganz kurz, den großen Brand von London gab es in echt. Also das ist ein Muggelereignis, was es in echt gab. Das ist so ein großes Feuer gewesen, dass 4/5 der Stadt London zerstört wurden. Krass. Und das Feuer machte ungefähr 100.000 Einwohner obdachlos.
Ach krass.
Also es sind nicht so viele gestorben, aber einfach die ganzen Häuser sind halt abgefackelt.
Ja, ja, ja klar.
Das hat jetzt JK einfach aufgefasst, ne, und so gesagt, von wegen, ja, die Drachen waren halt damals schuld, was ich ja irgendwie immer ganz cool finde, wenn sie das so auf wahre geschichtliche Ebene bringt.
Das ist ja tatsächlich witzig.
Ist spannend.
Ist ja so ein bisschen wie so ein Easter Egg sozusagen.
Ja, genau.
Ja, aber es hat ja doch einige Zeit noch gedauert, bis 1709 dann in so einer Konvention der Zauberer die Drachenzucht für illegal erklärt worden ist. Also die haben diesen Riesenbrand gehabt und dann haben sie noch knapp 40 Jahre gebraucht, um zu sagen, oder 40 Jahre gebraucht, um zu sagen, nee, also das können wir jetzt nicht mehr machen. Also vielleicht ist danach noch erstmal nichts mehr passiert, weil alle sich so ein bisschen zurückgehalten haben und dann irgendwann haben sie dann gesagt, nee.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht England früher schon gesagt hat, bei uns ist das jetzt verboten, aber das ist eben ein internationaler Konvent gewesen, der dieses Gesetz in Kraft getreten hat. Und bis die ganze Welt das verstanden hat, hat das vielleicht einfach noch ein bisschen länger gedauert.
Noch viel länger gedauert, offenbar, ja.
Mhm. 1799 verschleppte ein ukrainischer Eisenbauch ein Muggelsegelschiff, welches glücklicherweise aber unbemannt war. Aber wenn du dir vorstellst, dass so ein Drache mal eben so ein Segelschiff vom Wasser sich schnappt, das ist auch schon ganz schön krass. Genauso krass finde ich, dass 1802 ein norwegischer Stachelbuckel ein Walkalb gefangen und verschleppt hat.
Aber ist das wirklich so krass, wenn man überlegt, Walkalbe, wie groß?
Ja, aber schwimmen die so nah, also dann der muss da ja schon auch krass angegriffen haben, dass der da sich aus dem Meer so ein Walkalb schnappt.
Also ich finde das jetzt nicht so beeindruckend. Walkalb, wenn das jetzt...
Die schwimmen doch nicht, die Drachen.
Ja, aber die Wale, die schwimmen doch auch an der Oberfläche, weil die Luft holen müssen. Dann fliegt er über den Ozean und dann schnappt er da rein.
Ja, so wie ein Vogel sich mal so einen kleinen Fisch fängt.
Ja, so einen Fisch holt, ja genau.
Ja, aber das finde ich... Also in Muggelperspektive finde ich es schon krass. Weil du ja auch gerade gesagt hast, Wale haben ja eigentlich keine Feinde.
Ja, außer Drachen.
Walkälber vielleicht schon. Aber doch, ja.
Na klar, Kälber werden immer angegriffen. Von Haien und anderen Walen. Ja. Orcas zum Beispiel. Ja, also ich glaube, also das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig bahnbrechend, weil irgendwas müssen die ja auch essen. Und die essen ja auch Schafe und die holen sich bestimmt auch mal eine Kuh. Doch, da gibt es auch welche, die fressen auch Rinder. Mhm. Und die sind ja auch riesig.
Ja, das stimmt.
Und schwer.
Aber ich finde es halt, weil, dass sie halt irgendwie in den Bergen und Wald und Wiese und so leben, okay, aber dass sie auch sich raus aufs Meer wagen, finde ich schon krass.
Aber ich glaube, Wale, je nachdem, wo das ist.
Wenn es ein norwegischer Stachelbuckel war, dann war es in Norwegen vielleicht oder irgendwo in Skandinavien.
Ja, genau. Und da an den Fjorden gibt es bestimmt auch ganz viele Wale, die auch an der Küste entlang schwimmen. Und dann muss der ja gar nicht mit, der muss ja nicht auf dem Pazifischen Ozean mittendrauf sein, sondern. Also ich glaube, es ist durchaus realistisch, wenn wir jetzt, also so realistisch, wie wir über Drachen reden können.
Auf jeden Fall. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Newt Scamander, wie gesagt, mit Drachen gearbeitet hat. Von ihm ist ja auch dieses Buch Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Und da habe ich übrigens auch alle Infos zu den verschiedenen Drachenarten herausgeschrieben tatsächlich. Später hat Newt allerdings auch im Amt für Drachenforschung und Drachenzähmung gearbeitet. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil warum heißt denn das Amt für Drachenzähmung? Weil jedes Kind weiß doch, dass man Drachen nicht zähmen kann. Da habe ich schon wieder gedacht, das Ministerium spielt sich da wahrscheinlich wieder auf und tut so, als hätte es Kompetenzen, die es gar nicht gibt.
Das ist tatsächlich witzig.
1932 landete ein walisischer Grünling auf einem Strandabschnitt, auf dem auch ganz viele Muggel gerade gechillt haben. Und zufälligerweise ist aber auch Tilly Toke in der Gegend. Und die muss dann mit ihrer Familie gemeinsam die größte Anzahl an Erinnerungszauber ausführen, um die ganzen Muggel-Erinnerungen zu löschen. Und dafür bekommt sie den Orden Merlins erster Klasse für ihre schnelle Reaktion, weil sie damit verhindert, dass das internationale Geheimhaltungsabkommen gebrochen wird. Und keiner der Muggel erinnert sich eben an diesen Vorfall, mit nur einer Ausnahme. Der alte Dodgy Dirk, der behauptet später nämlich immer wieder, dass eine dreckige, riesige, fliegende Echse ihn am Strand angegriffen hätte. Mhm. Allerdings glaubt ihm niemand und er wird als verrückt abgestempelt. Und dieser Vorfall ist geschichtlich sehr relevant für die Zauberer und Hexen und er wird später als der Ilfracombe-Vorfall bezeichnet. Und das ist nämlich der Ort, wo das Ganze geschah.
Ah ja. Ja, in den 70er Jahren hat ein antipodischer Opalauge mehrere Kängurus in Australien gerissen und es war ein Männchen und man geht davon aus, dass er einfach auf der Suche war für einen neuen Platz zum Leben in Australien. Aber ich finde es jetzt auch, warum ist das, hat das so ein Aufsehen erregt? Waren das so viele Kängurus, die er da getötet hat?
Ja, und wahrscheinlich ist es einfach für die Muggel schlimm gewesen. Ich nehme an, dass man damals einfach noch nicht so schnell aktiv war und das Besondere eben war, dass Drachen damals ja noch offenbar in freier Wildbahn gelebt haben oder vorkamen. Und sowas eben passieren konnte, sodass das Muggel auch mitbekommen haben. Ich glaube, das war immer eher das Problem.
Ja, sie gehen auch irgendwie davon aus, dass er wohl von seinem Weibchen aus Neuseeland vertrieben worden ist. Und dann dachte er sich, oh, Australien ist nicht so weit weg, dann gehe ich da mal Kängurus jagen. Also ich finde es irgendwie crazy.
Ja, voll.
Aber Drachen halten sich halt nicht an Geheimhaltungsabkommen.
Nee, das ist denen egal.
Das interessiert die nicht.
Ja, jetzt haben wir ja schon einige Drachenarten namentlich erwähnt. Es gibt insgesamt 10 Drachenrassen, die sich aber auch kreuzen können und dann auch seltene Mischlinge hervorbringen können. Aber wir gehen jetzt mal nur auf die 10 Hauptdrachenarten ein, von denen ihr jetzt auch schon ein paar gehört habt.
Ja, genau. Gerade noch über den antipodischen Opalauge habe ich ja gerade gesprochen und bei dem ist das auffälligste Merkmal natürlich seine großen schimmernden Augen und die haben so eine hypnotisierende Eigenschaft. Die Augen haben wohl diese Opalfarbe, ist das schwarz?
Hier bei mir im Buch stand buntfarbene, pupillenlose Augen.
Ach stimmt, Opal sind diese, die so schimmern, ne?
Mhm.
Das sieht so crazy aus. Da gibt es Steine von tatsächlich. Ich erinnere mich. Genau. Und je nachdem, welches Licht du gerade hast, schimmern die Augen dann halt auch ein bisschen anders. Und diese hypnotische Wirkung ist ziemlich verrückt und kann eben auch andere Wesen beeinflussen. Und das macht ihn natürlich zu einer potenziell sehr gefährlichen Kreatur, wie alle anderen auch. Aber das ist natürlich so eine Extra-Power, die er da hat. Auf jeden Fall sind das gute Schwimmer. Die leben nämlich auch zum Teil im Wasser und vor allem in tropischen und subtropischen Gewässern. Da sind die zu Hause.
Ja, sie kommen nämlich ursprünglich aus Neuseeland. Aber wie du gerade schon gesagt hast, kommen sie aber auch in Australien vor.
Ja, genau.
Er haust übrigens auch nicht in Bergen, weil häufig wohnen Drachen eher lieber in bergigen Regionen, sondern das Opalauge lebt eher in Tälern. Und er ist mittelgroß, das bedeutet nur so 2 bis 3 Tonnen schwer, also klappst du. Und er gilt als die schönste Drachenrasse, nämlich nicht nur wegen seiner schönen Augen, sondern er hat auch schillernde, perlmuttartige Schuppen.
Oh, aber Perlmutt ist ja dann sehr hell, ne?
Ja, der ist, also man vermutet auch, dass der Drache in Gringotts später, dass das ein antipodisches Opalauge oder eben ein ukrainischer Eisenbauch ist.
Ja, genau.
Ja, die Flamme des Opalauges ist scharlachrot und sehr leuchtkräftig, aber verglichen mit anderen Drachen ist er nicht so aggressiv und tötet eher selten, wenn er nicht gerade hungrig ist. Die Eier des Opalauges sind blassgrau und können von Muggeln als Fossile gehalten werden. Aber ich frage mich, wer so große Fossile findet.
Das geht. Ich war letztens in so einer Ausstellung und Fossile können riesig sein.
Ja gut, aber das sind ja dann Experten und die halten das doch nicht für ein echtes Fossil, oder?
Ach so.
Weißt du, ich dachte jetzt eher so ein Laie, der jetzt da zufällig sieht, denkt sich, oh, das ist ein Fossil, aber es ist eigentlich ein Drachenei. Weißt du, wie ich meine? Weil du wirst doch als Fossilexperte auseinanderhalten können, ob das eine Eierschale ist oder ein Fossil.
Sind Fossile nicht versteinerte Sachen?
Ja eben, und das Ei ist doch nicht versteinert.
Ach so, ja, aber wenn wir jetzt zurückgehen, dass du sagst, die haben vielleicht mit den Dinosauriern schon gelebt, dann natürlich.
Ja, aber da steht ja, dass die Eier für Fossile gehalten werden und nicht die fossilisierten Eier als Fossile
Ach
gehalten
so,
werden.
Meinst du das?
Ja.
Ja, dann sind das dumme
Menschen. Muggel.
Also, sorry.
Ja.
Du wirst doch wohl sehen, ob das versteinert ist oder nicht.
Ja, wahrscheinlich. Ich nicht, nein, ich nicht, aber Experten schon.
Ja, aber doch, die Eier sehen ja nicht aus wie Steine.
Ja, vielleicht ja schon, deswegen könnte man sie verwechseln, aber ich denke eben ein geschultes Auge.
Vielleicht sind die so schwer wie Steine.
Ja, das kann natürlich sein. Aber ich denke mir immer, so ein geschultes Auge müsste das ja eigentlich auseinanderhalten können. Also nee, nicht auseinanderhalten können, weil die Winzen wissen natürlich nicht, ach, das ist das Ei eines Opalauges. Aber die können dann sagen, nee, das ist auf jeden Fall kein Fossil.
Ja, genau. Ja.
You know what
und
I mean?
Außerdem, wenn du als Muggel ein Drachenei finden solltest, weil du unwissend in einem Reservat rumstapfst und du findest da so ein Drachenei und gibst das irgendwie zur wissenschaftlichen Forschung ab, weil du dir selber nicht sicher bist. Und weil man ja, was man so findet, auch nicht immer zwangsläufig alles behalten darf. Dann würde doch da so ein Experte das auch mal aufmachen, oder? Dann würden die doch sehen, was da drin ist. Das wäre doch der Super-GAU.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen fand ich diesen Satz auch sehr verwirrend. Aber vielleicht geht es auch dann eher nur um Stücke der Schale. Weißt du, wenn das Küken schon geschlüpft ist oder so. Ne?
Ja.
Ich weiß es nicht. Kommen wir als nächstes zum chinesischen Feuerball. Der wird auch Löwendrache genannt und er ist der einzige Drache des Orients von besonders auffälliger Erscheinung. Er ist nämlich scharlachrot und glattschuppig, er hat eine gedrungene Schnauze und hervorstehende Augen und um sein Gesicht befindet sich so ein Kranz aus goldenen Stacheln, deswegen eben auch die Verbindung mit einem Löwen. Und seinen Namen hat er auch wegen seiner pilzförmigen Flamme, die er aus seinen Nüstern blasen lassen kann. Das Männchen wird auch circa 2 Tonnen schwer, das Weibchen hingegen bis zu 4 Tonnen.
Boah, doppelt so groß dann, ja, ne?
Das ist echt ein Brocken, ne? Die Eier sind leuchtend scharlachrot und durchsetzt mit goldenen Flecken. Und die Schale ist auch besonders in der chinesischen Zauberei eine sehr begehrte Zutat.
Ja, und auch sehr wertvoll, ne? Also da wird hoch mit gehandelt.
Ja, auf jeden Fall. Aber es hört sich auch richtig cool an. Also wenn du dir überlegst, so scharlachrot mit goldenen Flecken, also das hält keiner mehr für irgendein Fossil, sage ich mal. Ne?
Aber das passt ja auch voll gut zu China, weil das sind ja auch diese Farben, dieses Rot des Landes. Ne? Also das macht schon total Sinn.
Der Feuerball gilt als sehr angriffslustig, aber duldet seine Artgenossen mehr als andere Drachen und gestattet zum Beispiel, dass sie mit ihm ein Territorium teilen.
Oh, es ist fast quasi ein Rudeltier. Aber nur fast.
Ja. Am ehesten auf jeden Fall als alle anderen Drachen. Und der Feuerball frisst eigentlich fast alle Säugetiere, zieht jedoch Schweine und Menschen vor. Beruhigend.
Sympathisch.
Also mit dem will ich mir mein Territorium nicht teilen.
Na, ich auch nicht. Der walisische Grünling hat auch noch den Namen gemeiner walisischer Grünling. Er ist an sich einer der weniger aggressiven Drachenarten in der Wizarding World. Zumindest im Vergleich zum Beispiel mit dem ungarischen Hornschwanz oder auch dem chinesischen Feuerball, den wir gerade gehört haben. Da könnte man schon fast sagen, der ist ein bisschen friedlich, aber wahrscheinlich ist das auch nicht. Der walisische Grünling ist natürlich smaragdgrün, das macht Sinn bei dem Namen. Und er hat damit natürlich eine perfekte Tarnung auf den ganzen grünen Hügeln, wo er lebt, denn er lebt ja in Wales. Ne, der Name ist da Programm bei dem Drachen.
Auf jeden Fall.
Genau, so kann er sich eben da gut tarnen, wobei ich mich gefragt habe, warum muss der sich tarnen? Also, damit er vielleicht beim Schlafen seine Ruhe hat, aber es passt auf jeden Fall in das Umfeld. Er ist so grün wie die Landschaft von Wales, wo er lebt. Das Feuer, das der walisische Grünling ausstößt, hat eine sehr dünne, aber sehr heiße Flamme. Und wenn er Feuer speit, dann kommt da so ein singender Ton mit.
So ein melodisches Brüllen irgendwie, ne? Da haben wir es vielleicht. Das sind ja vielleicht dieses Musikalische, was die Dracheneier dann auch gerne hören. Ja,
vielleicht ist das von Art zu Art unterschiedlich. Ja. Die einen brauchen Musik und die anderen nicht so.
Ja.
Genau, vom Charakter her ist, wie ich ja schon gesagt habe, im Vergleich zu anderen Drachenarten weniger aggressiv. Er greift nur selten Menschen an. Vor allem nicht, wenn er nicht provoziert wird. Und er bevorzugt auch abgelegene Gebiete in Wales und hält sich auch von Menschensiedlungen fern. Der ist ja gar nicht so neugierig.
Es ist voll gemein, dass er dann ausgerechnet den Namen bekommen hat, der gemeine walisische Grünling.
Ja, ne, wenn der gar nicht so gemein ist.
Aber ich glaube, das kommt von diesem Ilfracomb-Problem, dieser Vorfall da am Strand, weil das war eben so ein walisischer Grünling. Und daraufhin hat er einfach so einen sauschlechten Ruf bekommen. Dabei scheint er unproblematischer als die meisten anderen Drachenarten zu sein.
Ja, genau. Der hat eigentlich gar nicht so ein Problem. Aber wie du schon gesagt hast, durch diesen Vorfall hat er vielleicht hieß der vorher auch nur walisischer Grünling,
ja,
und durch den Vorfall
auch
plötzlich gemeiner, ja, walisischer Grünling. Weil ich meine, Muggel und so, da sind ja die Erinnerungen gelöscht worden. Das ist ja dann egal. Aber in den Köpfen der Zauberer und Hexen ist natürlich geblieben. Und
klar,
so haben sie das einfach beibehalten. Oder es ist so ein Insider unter Zauberern und Hexen und dann lachen die immer erst so. Gemeiner. Ist Zeit genug vergangen, da kann man dann lächeln.
Genau.
Die Eier des walisischen Grünlings sind erdfarben und damit auch getarnt, was natürlich dann auch Raubtieren erschwert, die Eier zu finden. Wobei ich aber auch dachte, ich weiß auch nicht, ob Raubtiere einfach so an ein Drachenbaby kommen.
Ja, aber vielleicht essen andere walisische Grünlinge die Eier ihrer Mitgenossen, weißt du?
Ja, das könnte natürlich sein und dann macht das Sinn. Ja, aber an sich ist es ja ein sehr getarnter Drache, dann macht
ja,
das ja nur Sinn, dass seine Eier auch getarnt sind. Also es ist
genau
ein tarnfarbener Drache. Top.
Als nächstes kommen wir zum norwegischen Stachelbuckel. Den kennen wir ja, vor allem weil Hagrids Babydrache Norbert auch einer von dieser Rasse war. Er ähnelt optisch dem Hornschwanz, aber anstelle des Schwanzstachel besitzt er einen pechschwarzen Stachelkamm so auf dem Rücken. Und der norwegische Stachelbuckel ist sehr aggressiv seinen eigenen Artgenossen gegenüber und deswegen gibt es vielleicht auch nur noch so wenige Exemplare. Vielleicht haben die sich nämlich so gegenseitig so ein bisschen ausgerottet, weil die sich die ganze Zeit selber angreifen. Und er frisst die meisten Landsäugetiere, aber ernährt sich auch von Wassertieren. Dieser Drache war es nämlich auch eben, der diesen jungen Wal mal gerissen hat. Und die Eier des Stachelbuckels sind schwarz. Die Jungen erlernen das Feuerspucken in der Regel schon früher als andere Drachen, nämlich in einem Alter bis zu 3 Monaten.
Ah ja. Ja, bei Hagrid macht er das sofort.
Ja, das ist auch ein bisschen.
Der flammt ja sofort alles ab.
Ja, aber vielleicht ist er auch super talentiert, der Norbert.
Ja, vielleicht hat Hagrid diesen einen super talented.
Der hat ihm so viel schöne Musik vorgespielt.
Ja, genau. Und so viel guten Brandy mit gutem Hühnerblut gegeben.
Ja, und so viel Liebe. So viel Liebe gegeben.
Genau. Der peruanische Vipanzahn ist ein Drache, der insbesondere in den Anden heimisch ist. Er wird im Vergleich zu anderen Drachen nicht so groß, nur 4,5 Meter Länge. Das ist anscheinend nicht so groß.
Ja, er ist der kleinste der bekannten Drachenarten. Mit 5 Metern oder was. Das ist ja winzig, du.
Ja, genau. Den kannst du gut zu Hause halten.
Unbedingt.
Diese Drachenart ist eher schlank und schwarz. Und sie hat dabei so schimmernde Schuppen, die ihm ein eher unheimliches und bedrohliches Aussehen verleihen, besonders wohl im Mondlicht. Und trotz dieser kleinen Größe ist der peruanische Vipanzahn aber trotzdem sehr gefährlich. Sie sind nämlich relativ aggressiv und greifen auch ohne Provokation vorher an. Also die sind sehr angriffslustig. Der Biss der peruanischen Vipanzahndrachen ist auch giftig. Was ja, ne, Vipern sind Schlangen, daher kommt es wahrscheinlich, habe ich mir gedacht. Und das ist sehr einzigartig unter den Drachen, denn die meisten Drachen macht ja nur das Feuer so gefährlich und die Größe. Und bei dem Vipernzahn eben jetzt auch noch Gift. Sie ernähren sich hauptsächlich von Ziegen und Kühen und auch Menschen, wenn er sich bedroht fühlt oder dann halt Hunger hat und einfach angreift. Es ist auch so, dass diese Drachenart dafür bekannt ist, eine besonders hohe Anzahl an menschlichen Opfern gefordert zu haben. Und tatsächlich ist dieser Vipanzahn für die meisten tödlichen Drachenangriffe zuständig. Also dass dieser Vipanzahn ist wohl durch dieses Beißen nochmal anders gefährlich.
Ja, und deswegen hat die Internationale Zauberervereinigung im 19. Jahrhundert Jäger ausgesandt, die diese alarmierend schnell gewachsene Population eben eindämmen sollte.
Es ist wohl auch so, dass Charlie einmal einen peruanischen Vipanzahn gefangen hat, was eine riesige Leistung ist, weil die sind schwer zu fangen und äußerst gefährlich. Also kann der seinen Job wohl sehr gut.
Dann kommen wir zum rumänischen Langhorn. Er ist dunkelgrün geschuppt und hat lange, goldene, glitzernde Hörner, mit denen er seine Beute aufspießt, bevor er sie röstet. Wie so ein Dönerspieß. Wenn man diese Hörner als Pulver malt, dann gelten sie als wertvolle Zutaten für Zaubertränke. Und ursprünglich lebten die Langhörner in dem Gebiet, welches heute das weltwichtigste Drachenreservat ist in Rumänien. Und da leben heute eben ganz verschiedene Drachen. Und das Langhorn wurde längere Zeit gezüchtet, da die Population in den letzten Jahren wegen des Handels der Hörner sehr gelitten hat und man eben nicht wollte, dass er ausstirbt. Heute gelten die Hörner allerdings als verkäufliche Güter der Klasse B. Das bedeutet, der Handel ist nur beschränkt möglich und streng überwacht.
Der schwedische Kurzschnäuzler gilt als eher unauffällig. Sie haben eine glatte, silbrig-blaue Haut und verleihen ihm so ein elegantes, fast metallisches Aussehen. Die Haut ist sehr wertvoll, da sie häufig für die Herstellung auch von Schutzkleidung verwendet wird. Also die ist anscheinend sehr robust. Das Feuer, das der schwedische Kurzschnäuzler spuckt, ist ein intensives blaues Feuer, das so heiß ist, dass es schnell Knochen zu Asche verbrennen kann. Also das ist schon eine Leistung, weil Knochen sind nicht einfach so zu verbrennen. Mhm. Das blaue Feuer ist eines der markantesten Eigenschaften diesen Drachens. Und obwohl er als ein gefährlicher Drache gilt, ist der schwedische Kurzschnäuzler aber unter Drachen zumindest doch eher zurückhaltender und greift Menschen eigentlich so gut wie gar nicht an. Er bevorzugt eher abgelegene, felsige Regionen, wo er halt in Ruhe leben kann. Der schwedische Kurzschnäuzler lebt vorwiegend in den bergigen Regionen Schwedens, wo er einfach frei umherstreifen kann und so sein Drachenleben leben kann. Die Eier des schwedischen Kurzschnäuzers sind von einem bläulichen Farbton, was ja auch Sinn macht, wenn er eine blaue Flamme hat, ne? Die sind sehr widerstandsfähig. Die Jungtiere gelten allerdings als sehr aggressiv. Also anscheinend werden die erst im Alter ein bisschen ruhiger.
Der schwarze Hybrid ist ebenfalls in Britannien heimisch, aber weitaus aggressiver als sein Kollege, der walisische Grünling. Denn er teilt sich nicht gern sein Territorium, sondern beherrscht sein Revier von ca. 250 Quadratmetern für sich ganz allein. Er ist bis zu 10 Metern lang und rauschuppig. Er hat leuchtend purpurrote Augen und eine flache, jedoch schwarze Kammlinie auf dem Rücken. Und ich finde, das ist schon ziemlich bedrohlich.
Würde ich auch sagen.
Sein Schwanz geht in einen pfeilscharfen Stachel über und seine Flügel sind ähnlich wie die einer Fledermaus. Dieser Drache ernährt sich überwiegend von Wildtieren, aber auch von großen Hunden oder Rindern. Die Verantwortung für die Pflege dieser Drachenart hat traditionsmäßig der Zauberclan der McFusties. Keine Ahnung, wer das ist, aber das hat mir Newt so gesagt.
Habe ich noch nie gehört.
Das ist anscheinend irgendwie eine Zaubererfamilie oder eben so ein Clan, der auch ein Reservat hat, nur für schwarze Hybride.
Okay. Die haben bestimmt viel Geld, wenn die so ein Reservat haben. Der ukrainische Eisenbauch ist für seine imposante Größe und auch sein bedrohliches Verhalten bekannt. Er gilt als einer der gefährlichsten Drachenarten. Der ukrainische Eisenbauch kann bis zu 6 Tonnen wiegen und trotz dieses enormen Gewichts ist er erstaunlich schnell in der Luft und das macht ihn relativ gefährlich. Der ukrainische Eisenbauch hat schuppige, metallisch-graue Haut, die ihm eine fast stählerne Erscheinung verleiht. Und sein Bauch ist besonders dick und widerstandsfähig. Daher natürlich auch der Name, ne? Macht Sinn.
Weißt du, was geil ist? In dem Buch von Newt stand einfach, wenn der landet, kann er ganze Siedlungen dem Erdboden gleich machen.
Vielleicht kann er nicht so gut landen.
Ja, der hat einfach so einen dicken Bauch, dass der wumm, wie so eine Bombe quasi da einschlägt.
Ja, der kann nicht einfach bremsen, weil der so weil der so schnell fliegen kann. Kann er nicht einfach bremsen, sondern der rutscht dann noch so mehrere Kilometer gefühlt und dann macht er alle
Siedlungen. Ja, und dann ist wahrscheinlich auch so Erdbeben erstmal ausgelöst.
Ja, genau. Ja, das ist schon
das ist krass, ne? Krass.
Ja, und auch sein Feuer ist sehr gefährlich, denn er kann ganze Gebäude dadurch zerstören auf einmal. Also sein Feuer ist auch heiß genug, um Steine zu schmelzen. Das ist natürlich auch krass. Und er kann sogar sehr präzise zielen und das ist natürlich auch scary.
Ja.
Der Eisenbauch ist extrem aggressiv und auch territorial veranlagt. Er greift sowohl Menschen als auch Tiere ohne große Vorwarnung an. Also wenn ihm was nicht passt, dann verteidigt er sein Revier sofort. Der ukrainische Eisenbauch lebt vorwiegend in abgelegenen bergigen Regionen der Ukraine und genau, normalerweise wohnt er halt auch so weit weg, dass er ganz ungestört leben kann. Also es ist schon, also man muss ihn wahrscheinlich suchen, um ihn zu finden. Genau, und die Eier des ukrainischen Eisenbauchs sind extrem hart und widerstandsfähig. Das wäre auch richtig unlogisch, wenn jetzt so die Eier einfach so wie Schlangeneier wären, ne?
Ja.
Piep, kannst du durchschneiden. Nee, auch die sind sehr widerstandsfähig und sind natürlich in der magischen Welt dadurch auch sehr selten und auch wertvoll.
Genau. Der ungarische Hornschwanz ist der letzte dieser Drachenarten, die wir besprechen. Und auch dieser Drache gehört zu den gefährlichsten Drachenrassen. Er hat schwarze Schuppen und ist sehr echsenähnlich. Seine Augen sind gelb, seine Hörner bronze, ebenso wie seine Stacheln, die aus seinem langen Schwanz ragen. Und er kann am weitesten Feuer spucken, nämlich bis zu 15 Metern.
Wow.
Seine Eier sind zementfarben und haben eine besonders harte Schale, Die Jungen zerschlagen sie mit ihren Schwänzen, denn die Stacheln sind schon bei der Geburt sehr gut entwickelt. Und der ungarische Hornschwanz ernährt sich von Ziegen, Schafen, aber auch von Menschen.
Ich finde das so gruselig, ne, dass die meisten irgendwie so Menschen essen.
Ja.
Weil Drachen ja so gefährlich sind, leben sie nach diesem Konvent ja in diesen Drachenreservaten. Und das Problem daran, das sage ich direkt vorweg, ist, dass Drachen sich gar nicht so gerne an Drachenreservatgrenzen halten und müssen dann manchmal wieder hinter die Grenze zurückgebracht werden. Also es ist sehr sinnvoll, dass da viele Hexen und Zauberer leben, die diese Drachen kontrollieren.
Ja, und auch streng überwachen, ne?
Ja, genau.
Also die kann man nicht mal eben einfach so alleine lassen.
Nee, und es ist ja total wichtig, dass Drachen auf keinen Fall auf Muggel treffen, weil wie wir jetzt gerade gehört haben, viele Drachen haben Menschen auch auf der Speisekarte stehen und das könnte natürlich zu Problemen führen.
Möglicherweise.
Weil wir ja aus Muggelerfahrung wissen, dass es keine Drachen gibt. Und dann ist es mit dem Geheimgehaltungsgedöns, das ist ja auch ein bisschen kompliziert. Deshalb sind diese Reservate sehr wichtig. Und es gibt verschiedene Reservate. Also ich denke, dass es sowieso mehrere Reservate gibt, aber es gibt so ein paar, von denen wir genau wissen.
Bekanntere, wo sie sind. Genau.
Aber die Drachenreservate sind normalerweise in eher abgelegenen Orten und dort arbeiten eben diese Magizoologen und Dragologen mit diesen mit den Drachen zusammen.
Genau. Ja, wir wissen zum Beispiel, dass Charlie in einem dieser Drachenreservate arbeitet, nämlich in Rumänien. Das ist auch das größte Reservat und es wurde 1973 von H.W. Richbit gegründet. Und dort wohnt später ja auch Noberta, Hagrids kleiner Babydrache, der ja später als weiblich klassifiziert wird. Und aus diesem Reservat erhält das Ministerium auch die 4 Drachen für das Trimagische Turnier.
Genau, das bedeutet ja, dass da sehr viele verschiedene Drachenarten zusammenleben.
Ja, genau.
Weil das walisische Drachenreservat ist dafür bekannt, dass da eben hauptsächlich walisische Grünlinge leben und auch, ich weiß nicht, ob sie gezüchtet werden, aber ne, die kriegen ja dann auch manchmal Kinder und also es wird dann da quasi alles gehalten. Und
genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass da auch nicht so viele andere Drachenarten leben, sondern hauptsächlich die.
Ja. Anders ist es zum Beispiel in China, da gibt es ein Reservat, wo eben der chinesische Feuerball häuslich untergekommen ist und ich glaube, da sind keine anderen Drachenarten und eben dieser Familienclan, McFusty oder wie die heißen, die kümmern sich eben auch nur um die schwarzen Hybride, die eben auf dieser Insel in Schottland leben.
Voll gemein, dass sie sich nur auf einen Drachen eingeschossen haben. Was, wenn dann mal ein ungarischer Hornschwanz vorbeikommt? Sagen die dann, nee, flieg mal woanders hin?
Also ich glaube nicht, dass wenn man die anheuert und sagt, hier ist ein geflüchteter Drache, nehmt den mal auf, dann sagen die, nö, machen wir nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Also ich schätze die so arrogant ein, muss ich ehrlich sagen.
Ja, glaube ich auch. Bin ich
kenne die jetzt
sicher.
Nicht persönlich, aber ist so mein Eindruck.
Ja.
Genau, und es gibt auch noch ein norwegisches Drachenreservat und die beherbergen den norwegischen Stachelrücken. Und weil der so gefährlich ist, ist natürlich wahrscheinlich sinnvoll, dass da auch Spezialisten arbeiten, die vielleicht nur mit dem zusammenarbeiten.
Genau. Und ein Reservat gibt es auch noch in Schweden. Das ist zwischen, und jetzt kann ich den Namen besonders gut aussprechen, Arjeplog und Kopparberg. Und wir haben das schon mal bei dieser Besenfolge erwähnt, bei diesen lustigen Sportarten auf Besen. Da findet nämlich dieses Besenrennen statt und dieses Besenrennen führt ja über genau eben jenes Drachenreservat drüber, sodass die eben auch noch von möglicherweise Drachen angegriffen werden während dieses Besenrennens. Also das ist ja wirklich immer noch die beste Idee, die die Zauberer je hatten. Ja, ob andere Drachen auch noch auf diese Reservate verteilt sind, wissen wir nicht, aber es gibt auf jeden Fall keine freilebenden Drachen, zumindest sollte das nicht passieren. Und wenn das durch illegale Haltung eben doch passiert, wie zum Beispiel bei Hagrid, dann landen die aber auf kurz über lang so oder so in Reservaten, weil du eben einen Drachen nicht einfach in deinem Garten halten kannst.
Nee, auf keinen Fall.
Drachen spielen in der Wizarding World einfach immer wieder eine Rolle, wenn auch vielleicht keine große, weil man ja irgendwie selten mit ihnen direkt in Berührung kommt, aber immer mal wieder tauchen Drachen in den Büchern auf. Dracos Name zum Beispiel lehnt an das Sternenbild des Drachen an und ebenso taucht der Drache auch in dem Schulmotto von Hogwarts auf. Das bedeutet ja, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Und dann haben wir ja auch schon Norbert erwähnt, der norwegische Stachelbuckel, den Hagrid in Harrys erstem Schuljahr ausbrütet. Hagrid erhält das Ei von Quirrell, welcher sich im Eberkopf als Gast ausgibt und mit Hilfe von viel Alkohol und eben diesem Drachenei erhofft, von Hagrid Informationen über Fluffy und die anderen Wachen vom Stein der Weisen zu erhalten. Und Norbert wird dann später von Charlie und seinen rumänischen Freunden abgeholt und ins Reservat gebracht. Und vorher beißt er Ron noch in die Hand und die schwillt sehr dick an.
Das ist ja gut, dass das nicht der peruanische Viperzahn war, weil sonst wäre Ron jetzt tot und die Geschichte wäre ganz anders verlaufen.
Ja, vor allem geht Ron einfach in den Krankenflügel und sagt so, ja, ich wurde von einem Hund oder so gebissen. Und Madame Pomfrey so, okay. Harry träumt auch einmal von Drachen, und zwar im dritten Schuljahr. Da träumt er, dass die Slytherins auf Drachen statt auf Besen fliegen bei dem anschließenden Quidditch-Duell. Was wir davon halten, könnt ihr auch gerne nochmal in Harrys Träumefolge nachhören.
Wild auf jeden Fall.
Ja.
Dann ist die erste Aufgabe im Trimagischen Turnier ja auch, das Ei eines Drachen zu klauen. Und dafür wurden die vier verschiedenen Drachen von dem Reservat in Rumänien nach Hogwarts gebracht. Und zwar handelt es sich da um den ungarischen Hornschwanz, der chinesische Feuerball, der schwedische Kurzschnäuzler und der walisische Grünling.
Das sind ja ausschließlich weibliche Drachen, die hier ausgeliehen werden. Und die haben auch gerade erst ihre Eier gelegt. Und deswegen finde ich das Ganze äußerst kritisch, weil die Drachendamen ja nicht wissen, dass dieses goldene Ei, was die Champions nehmen sollen, gar nicht ihr ausgebrütetes Ei ist. Weil sie ja natürlich denken, das ist eins ihrer Eier. Und ich finde, das ist absolute Tierquälerei, weil natürlich versuchen sich die Drachendamen zu verteidigen. Die sind ja allerdings, zumindest im Buch, gut gefesselt und können dann nicht einfach so weg. Und bei einem Versuch, ich weiß es leider gar nicht mehr bei wem, ich glaube bei Fleur,
ja,
zertrampelt eine Drachendame ihre eigenen Eier.
Ja, vor Stress.
Und das finde ich so schlimm, ja, weil die wird doch irgendwie so schläfrig gemacht und dann torkelt die da so rum.
Ja, genau.
Also ich kann wirklich nur hoffen, dass die die echten Eier noch ersetzt haben mit Fake-Eiern. Aber dann frage ich mich, ist das für die Eier gut, wenn die dann so fake-mäßig ausgebrütet werden? Ich weiß es ja nicht.
Ja, weil die brauchen ja auch den Feueratem, ja, von der Mutter.
Und dann denke ich mir so, auch der Transport der Drachen und der Eier, das ist total aufwendig und auch gefährlich und bestimmt auch nicht stressfrei für brütende Drachendamen.
Auf keinen Fall. Naja, erstmal brauchen die ja voll viele, pro Drache, brauchen die ja mindestens ein Dutzend Zauberer mit, ja, Stupor und allem Möglichen, um die überhaupt bewusstlos zu machen für den Transport. Das hatten wir, glaube ich, in der trimagischen, genau, Folge schon gesagt. Dass schon allein dieser Transport so kritisch zu bewerten ist, dass das eigentlich totaler Mist ist.
Sehr problematisch alles.
Sehr. Ganz abgesehen davon, dass man da die Weibchen da so drangsaliert mit ihren Eiern. Das ist ja auch voll gemein, weil wenn du dir überlegst, dass das Wichtigste für so eine Mama ist, sind diese Eier und dann kommen da so ein paar Schüler angeflogen und machen witzige, obwohl die fliegen ja nicht alles, macht nur Harry. Nee. Egal.
Angelaufen.
Auf jeden Fall kommen, ja, da Schüler und klauen dir das dann und dann, vor allen Dingen, dann sind die noch in Ketten, das ist ja auch voll gemein, weil normalerweise sind Drachen ja wahrscheinlich schon darauf, also sie kennen das ja so, dass sie sehr frei sind,
ja,
auch wenn sie bedroht werden in irgendeiner Form, sie sich frei bewegen können und ja auch fliegen. Und in dem Fall ist das nicht möglich, außer im Film, und dann ist das, glaube ich, schon sehr schwierig.
Ja, total.
Das ist nicht okay.
Ja.
Ich hoffe, dass, wenn trimagische Turniere noch stattfinden sollten, dass sie ohne magische Tierwesen auskommen.
Ja, auf jeden Fall. Was ich allerdings ganz witzig finde, ist, dass Madame Rosmerta an dem Abend, als Harry und Dumbledore im sechsten Buch von der Höhle zurückkehren, einen silbernen Umhang trägt, wo drauf Drachen zu sehen sind.
Ja, aber warum ist das so explizit erklärt?
Habe
ich mich
nicht
gefragt. Warum hat Harry da so genau hingeguckt mal wieder?
Es ist Harry. Er weiß nicht, wie Lavender aussieht, aber er weiß, was für einen Umhang, ja, Rosmerta getragen hat. That's, ja,
das
important.
Das ist doch krass, oder? Wobei, ja, hatten wir nicht mal gesagt, dass er einen kleinen Crush hat auf Madame Rosmerta?
Nee, eigentlich hat den doch Ron.
Okay, dann macht das keinen Sinn.
Hat er sich das für Ron gemerkt?
Ja, genau, um das Ron zu erzählen, damit Ron noch mal so ein bisschen Moment hat.
Genau.
Es gibt einen Drachen auch in Gringotts, das wissen wir ja. Das ist allerdings auch ein Trauerspiel mit diesem Drachen, weil dieser Drache ja durch Folter und Schmerzen darauf konditioniert worden ist, dieses Hochsicherheitsverlies zu sichern und zu bewachen, dass da halt keiner durchkommt. Und bei einem bestimmten Geräusch erwartet der Drachen ja dann Schmerzen und hält sich zurück. Also der hat ja dann immer, wenn dieses Geräusch kommt, wahrscheinlich, so, obwohl ihm kein Leid in diesem Moment zugefügt wird, aber er so traumatisiert ist, dass er das, dass er sofort wahrscheinlich diese Schmerzen auch wieder nachempfinden kann und ist dadurch, kannst du dich halt an diesem Drachen vorbeischleichen. Und dieser Drache lebt unter grausamen Bedingungen, weil er ja auch da nicht fliegen kann.
Ja.
Ja, normalerweise haben die ja ein riesen Territorium, der kann nicht fliegen, der kann nicht selbst jagen. Ich habe mich dann auch gefragt, als er dann frei war, ob der überhaupt weiß, wie man selbst jagt.
Ich glaube nicht. Ich glaube auch schon, dass er sein ganzes Leben da im Zweifel so festgekettet wurde.
Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass der als kleines Babydrachen da angekommen ist und dass sie den sofort misshandelt haben. Aufs Übelste.
Und der ist ja sogar auch halb blind, ne? Also vermutlich war das nicht angeboren, sondern eben von Zauberern oder im schlimmsten Fall ja auch von den Kobolden angetan. Und das kann man ja sich nur im Entferntesten vorstellen, was für Qualen und was für Folter dieser Drache aushalten musste.
Genau, und wie wir schon gesagt haben, ist das ja eventuell ein ukrainischer Eisenbauch oder der antipodische Opalauge. Eins von beidem wird es sein.
Ja, was mit dem nach der Flucht aus Gringotts passiert, das wissen wir nicht. Wir können nur hoffen, dass er irgendwie doch eingefangen wird und in einem glücklichen Reservat lebt und dort ein freieres Leben hat als vorher.
Ja, weil ich glaube, wenn du so stark misshandelte Wesen einfach aussetzt, die nicht gelernt haben, alleine zu leben und auf sich selbst gestellt zu sein, wenn der nicht genau weiß, worauf er achten muss in der Wildnis, dann ist das, glaube ich, auch für so einen großen Drachen kompliziert zu überleben.
Ja,
und im Zweifel, wenn er sich nicht in den richtigen Gebieten aufhält, die eben für seine Art angemessen ist, dann kann es natürlich schon sein, dass die dann auch einfach eingehen. Und das ist ja extrem traurig.
Ja, und ich befürchte auch, dass dieser Drache nicht der einzige Drache in Gringotts ist, sondern dass es noch mehr davon gibt, weil Hagrid ja auch von diesen Gerüchten weiß.
Mhm.
Und Harry bildet sich bei seinem ersten Besuch in Gringotts ja sogar auch ein, bei dieser Fahrt auf diesem Karren eine Stichflamme von einem Drachen zu sehen.
Ah, okay.
Und deswegen glaube ich, dass das nicht nur ein Drache ist in Gringotts.
Ja, da ist die Wizarding World irgendwie immer so weit zurück. Das ist so traurig.
Nicht zu vergessen gibt es natürlich auch noch Drachenpocken. Das ist eine Krankheit, die immer mal wieder in den Büchern erwähnt wird und ursprünglich von Zauberern weitergegeben wurde, die mit Drachen gearbeitet haben. Sie ist sehr ansteckend und auch gefährlich und ähnelt so ein bisschen den Windpocken bei Muggeln. Nur, dass man neben den Pocken eben auch noch grün anläuft. Und man kann Feuer aus der Nase schießen, wenn man niest.
Krass.
Das finde ich auch, also im Haus wirklich gruselig.
Ja, und ist auch tödlich, ne?
Ja, genau. Es gibt zwar ein Heilmittel gegen Drachenpocken, allerdings sind viele Fälle dennoch tödlich und die Krankheit muss immer noch im Mungus geheilt werden. Und unter anderem starben an den Drachenpocken zum Beispiel Eldridge Diggory und Abraxas Malfoy und auch Harrys Großeltern, also Fleamon Potter und seine Frau. Und wer es zum Beispiel überlebt hat, war Alpheus Dodge.
Das ist der Freund von Dumbly, ne?
Genau.
Ja.
Der hatte das, glaube ich, direkt nach Hogwarts, also auch sehr, als er noch sehr jung war.
Oh Mensch. Der Verkauf von Drachenprodukten im Allgemeinen wurde vom britischen Zaubereiministerium natürlich streng reguliert. Was natürlich Sinn macht, weil es ja sonst vielleicht zu einer Überzüchtung von Drachen kommen kann.
Ja, oder auch so eine wilde Jagd, ne? Das gab es bestimmt früher mal.
Bin ich auch sicher. Und das ist... Das finde ich ja schon interessant, dass die das wenigstens versuchen, so ein bisschen zurückzuhalten und so ein bisschen zu organisieren. Weil du kannst ja auch nicht, du musst ja echt die Population kontrollieren, so groß wie die sind und was die so brauchen an Lebensraum. Und da ist es ja gut, wenn da nicht nur nach dem Profit gegangen wird, ne? Weil du kannst ja auch teuer verkaufen. Viele Dinge, die du von Drachen bekommst, sind sehr wertvoll, sondern dass es da echt ein bisschen darum geht, dass es im Rahmen bleibt.
Ja, genau. Und ich finde es auch wieder krass, weil ich glaube, sagst du ja auch immer ganz gerne, dass man quasi nichts Gutes einfach für umsonst bekommt, sondern eben die Drachenprodukte oder diese Anwendungen von Drachen sind eben sehr mächtig oft und sehr wertvoll. Und es besteht natürlich aber auch immer ein Risiko, wenn man diese Sachen von dem Drachen haben will. Das heißt, man kommt da ja nicht ganz leicht dran und das finde ich auch vernünftig, weil die Drachen sind eben sehr starke und sehr mächtige Wesen und da muss man eben auch Opfer bringen, ob das jetzt viel Geld ist oder man wartet lange oder so, um diese Produkte zu bekommen, finde ich absolut gerechtfertigt.
Ja, total.
Wir fangen mal an mit Drachenblut. Albus Dumbledore selbst hat nämlich 12 Anwendungen für Drachenblut gefunden und die sind mehr oder weniger nützlich. Der 12. Anwendungsgrund zum Beispiel ist eine Ofenreinigung, also äußerst fragwürdig, ob man dafür extra das Blut eines Drachen benutzen muss.
Habe ich auch gedacht.
Aber natürlich ist Drachenblut zum Beispiel auch eine Zutat in einigen Zaubertränken, zum Beispiel im Wolfsbann-Trank und das ist ja doch ein sehr wichtiger Zaubertrank für alle Werwölfe. Horace Slughorn benutzt Drachenblut im 6. Teil, um Harry und Dumbledore zu täuschen, weil er tut so, als wäre es sein Blut. Das finde ich allerdings ein bisschen merkwürdig.
Ja.
Denn vorher haben wir schon erfahren im 5. Buch, dass Drachenfleisch grünlich ist. Warum sollte denn dann das Blut so sein wie Menschenblut? Also ich finde, das passt nicht zusammen.
Das stimmt, das macht wirklich gar keinen Sinn.
Naja.
Der Horace.
Hat das wieder verzaubert.
In Hogwarts wird zum Beispiel auch zur ZAG-Zeit mit pulverisiertem Drachenkrallen gehandelt. Angeblich machen die ja über einige Stunden den, der es einnimmt, schlauer. Allerdings wurde diese Wirkung nie bestätigt. Und da denke ich mir doch, das ist bestimmt voll kompliziert, an Drachenkrallenpulver zu kommen. Dann ist es bestimmt auch unter der Hand in Hogwarts sehr teuer. Das kann sich also auch sowieso schon mal nicht jeder leisten.
Ja.
Dann ist die Wirkung nicht mehr bestätigt. Und Hermine kritisiert das ja auch und kassiert das ja, glaube ich, sogar ein, was da so auf den Gängen so gehandelt wird. Aber es ist schon krass.
Ja, aber sie sagt ja auch, das ist nämlich eigentlich gar kein Drachenkrallenpulver, weil es wäre völlig absurd, wenn das da in Hogwarts rumgeht. Weil sie ist ja fest überzeugt, dass es nur Doxy-Mist. Also es ist auch noch ein Fake-Produkt, was da in Hogwarts verkauft wird.
Ja, schade. Aber ja. Ein Placebo-Effekt vielleicht, ne?
Ja, genau. Wichtig in Hogwarts ist allerdings auch der Drachenmist. Der wird nämlich zum Beispiel in der Nocturngasse auch verkauft und wird in Hogwarts als Dünger eingesetzt, zum Beispiel in Kräuterkunde.
Aber warum wird es in der Nocturngasse verkauft, wenn man das in Hogwarts als Dünger im Kräuterkundeunterricht benutzt?
Habe ich mich auch gefragt.
Das ist ja, ist das illegal?
Ich weiß nicht. Vielleicht ist einfach nur, dass da halt ein bisschen krassere Läden sind und du eben den Drachenmist nicht einfach in irgendeine Apotheke kaufen kannst, sondern dafür in einen Spezialladen gehen musst und die sind dann eben eher in der Nocturngasse. I don't know.
Okay. Naja, I don't know. Dann hat das Ministerium natürlich verboten, mit Dracheneiern zu handeln. Trotzdem ist es ja so, dass Dracheneier immer mal wieder auf dem Schwarzmarkt auftauchen. Außerdem haben wir ja vorhin auch schon gehört, dass besonders diese chinesischen Feuerball-Eierschalen sehr hoch geschätzt sind und sie sind auch Zaubertrankzutaten. Also sind auch die Eierschalen und die Eier der Drachen cool.
Wertvoll.
Das ist immer das Beste. Hatte ich nicht vorher schon wertvoll gesagt? Ist
ja
auch egal.
Naja,
auf jeden Fall Dracheneier sind ein Ding in der Wizarding World.
Ja, ich habe mich dann noch gefragt, ist es nicht auch irgendwie Handel mit Dracheneiern, wenn Hogwarts sich für das Trimagische Turnier ein paar Eier ausleiht? Frag für einen Freund.
Ja, oder es ist, wie du gesagt hast, das nur sind alles Attrappen.
Das hoffen wir einfach
mal. Die Eier
mal.
Sind im Reservat geblieben, es sind alles Attrappen, weshalb sie deshalb kein Problem haben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das Ministerium ja auch macht, wie es die Nase gewachsen hat, sodass nicht alle Regeln für alle reichen.
Da kann man auch mal schnell ein Gesetz ändern.
Ja, oder man ändert es nicht, sondern man interessiert es interessiert einfach niemanden.
Egal, wie auch immer. Ja, wichtig ist natürlich auch das Drachenherz bzw. die Drachenherzfaser. Die kennen wir von Ollivander, weil sie häufig in seinen Zauberstäben verarbeitet werden. Und neben der Phönixfeder und dem Einhornhaar gilt das, die Drachenherzfaser als eins seiner Kernmaterialien, die er benutzt. Und ich finde es ein bisschen traurig, weil um das zu verwenden, muss der Drache ja wahrscheinlich tot sein.
Ja, es könnte natürlich sein, so ein Drachenherz ist ja wahrscheinlich nicht so klein, sondern ziemlich groß. Das heißt, wenn du einen Drachen hast, der natürlichen Todes gestorben ist, hast du für die nächsten so und so viele Zauberstäbe auf jeden Fall Kern.
Ja.
Und du konservierst ja die dann auch innerhalb des Zauberstabs, sodass du ja dann wahrscheinlich auch relativ schnell Zauberstäbe herstellen musst, damit er das quasi konserviert ist, das die Drachenherzfaser.
Mhm.
Es wäre jetzt natürlich schlimm, wenn Zauberstabmacher immer nur so nach Eingebung arbeiten und immer nur einzelne Drachenherzfasern kaufen, weil wenn, also ich stelle mir das so vor, dass das irgendwie nicht da wie getrocknetes Fleisch da reinkommt.
Nee, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Und wahrscheinlich ist es auch voll kompliziert, das so zu extrahieren und so. Oh. Also ich finde das Einhornhaar schon angenehmer, muss ich sagen.
Jo, das stimmt. Ja.
Dann gibt es ja auch noch die Drachenhaut. Die wird nämlich zur Herstellung von sehr robuster und feuerfesten Kleidung verwendet. Die Haut ist so dick und zäh, dass ja auch Zaubersprüche keine große Wirkung haben, wenn sie auf Drachenhaut prallen. Es ist aber irgendwie, und ich habe mich ein bisschen gewundert, Fred und George tragen zum Beispiel einmal Drachenfelljacken, als sie Harry nach dem 5. Schuljahr begrüßen. Das ist ja schon ziemlich crazy, Drachenfelljacken.
Das ist schon dekadent, sagen wir, ne?
Ja, aber was ist denn Drachenfell? Ich dachte, naja, vielleicht ist das die Haut und da kam dann Fell drüber. Weil die haben ja kein Fell, die haben Schuppen.
Ja, ich glaube, das ist eher so Drachenleder, oder? Dachte ich jetzt so.
Ja, ich weiß nicht.
So wie Schlangenleder, ne?
Ach so, ne? Also Drachenhaut, also Drachenlederjacken.
Ja.
Das klingt ziemlich crazy.
Ja.
Dann hat auch Professor Slughorn eine Aktentasche aus Drachenleder.
Mhm.
Und als Hagrid und Madame Maxime da auf die Reise gehen, um die Riesen zu überzeugen, auf Dumbledores Seite mitzumachen, da bringen sie Drachenhaut als Geschenk für diesen Oberriesen mit.
Genau, weil daraus kann man nämlich auch besonders gut so Schilder machen oder andere Rüstungsklamotten, weil eben die Drachenhaut so zäh ist. Das Drachenhorn wird in der Regel zermahlen und ist ebenfalls eine Zutat vieler Zaubertränke. Die Hörner des rumänischen Langhorns zum Beispiel gelten auch als Handelsklasse B, also sind streng reguliert.
Genau. Dann wird vom Drachen noch die Drachenleber verwendet. Das ist auch sehr teuer. Es sind wohl 16 Sickel pro Unze. Ich habe das nicht umgerechnet, keine Ahnung.
Ich weiß nicht mal, was eine Unze ist, ehrlich gesagt.
Das ist auf jeden Fall wie Liter, nur anders.
Ja.
Oder?
Bestimmt.
Ich glaube schon. Das wird oft als Zaubertrank-Zutat verwendet.
Genau, das Drachenfleisch erleben wir auch einmal. Wie gesagt, Hagrid nutzt das im 5. Jahr nach seinem Ausflug bei den Riesen für seine starken Verletzungen. Und es sieht nicht sehr appetitlich aus, aber ich meine mich zu erinnern, dass er das Fang danach zum Essen gibt. Ne? Ja, lecker,
genau.
Schmecker. Aber für Tiere scheint es anscheinend nicht schädlich zu sein. Ob das für Menschen so gut zu essen ist, wage ich zu bezweifeln.
Genau.
Zu guter Letzt haben wir noch die Drachenstacheln und die werden eben auch zu Pulver gemacht und sind Zutaten für Zaubertränke. Die Stacheln des chinesischen Feuerballs zum Beispiel sind wichtig beim Haarfärbetrank.
Sehr wichtig.
Ja. Ja, das war doch eine schöne Sache. Schöne Sache, Harry, schöne Sache.
Ja, das war sehr schön und chaotisch. Genau, dann wollten wir euch nochmal daran erinnern, dass ja bald auch neuer Merch rauskommt, also in 2 Wochen ungefähr, ne? Von heute.
Mhm. Ende Oktober, an Halloween.
Ja, genau. Ja, genau, ist nicht mehr lang. Seid also gespannt und haltet die Augen offen. Vielleicht ist ja was dabei, weil diesmal, ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge ja schon gesagt, da sind ja auch Kissen, neue Tassen dabei und so Thermoflaschen, damit die Winterzeit wunderbar kuschelig voranschreiten kann.
Genau.
Also for Christmas presents, that's awesome.
Ja, genau.
Ja. Eulenpost, Eulenpost, hier kommt die Eulenpost. Sie ist so cool, das ist so toll, oh yeah.
Die heutige Eulenpost kommt von Rosi, die haben wir bei Spotify gefunden. Und Rosi schreibt, hallo liebe Schokofrösche, ich liebe euren Podcast. Ihr seid so cool und sympathisch, ich höre euch fast jeden Tag. Eine Frage für die Eulenpost, wohin reist ihr am liebsten? Ich hoffe, ihr könnt meine Frage vorlesen. Liebe Grüße, Rosi. PS, eure Stimmen sind so beruhigend.
Vielen lieben Dank, liebe Rosi, für deine lieben Worte und deine Eulenpost. Ich habe jetzt gerade schon mal parallel versucht, darüber nachzudenken, an welche Orte ich gerne reise. Also wenn es große Sachen sind, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in der Folge gesagt habe, aber so Überseereisen versuche ich ein bisschen zu vermeiden.
Ja.
Aber wenn, dann würde ich gerne nochmal nach Australien reisen auf jeden Fall. Das steht ganz oben auf meiner Bucketlist für Interkontinentalreisen. Und sonst reise ich gerne nach Italien. Ich bin einfach da gerne. Ich liebe das da.
Kann ich mich nur anschließen. Ich liebe Italien auch. Ich war jetzt ja auch im Sommer erst wieder da, habe einen Roadtrip gemacht. Und ich habe ja auch neben der Schule damals sogar noch freiwillig in einer Volkshochschule Italienisch gelernt, weil ich die Sprache auch so gerne mag. Und muss echt sagen, ich liebe Italien einfach. Ansonsten mache ich aber, wie gesagt, ganz gerne Urlaube mit einem Camper. Und deswegen fliege ich auch recht wenig. Wobei ich aber einfach sagen muss, das Reisen allgemein. Also ich glaube, es gibt einfach kein Land, wo es nicht irgendwas Schönes zu entdecken gibt,
ja,
wo die Kultur nicht spannend ist, das Essen nicht gut ist. Und es gibt wirklich wenige Länder auf der Welt, die mich so gar nicht reizen. Ich muss leider sagen, aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, in die USA zu fliegen. Da trifft das auch mit Tradition und Kultur und gutem Essen auch nicht unbedingt immer so zu.
Ach so, doch, ich möchte, also wenn Australien, also Australien, dann würde ich gerne so Nordamerika immer machen.
Ja, Kanada zum Beispiel finde ich auch mega cool. Das will ich auch auf jeden Fall auch mal machen. Oder Australien, Neuseeland auch. Aber Amerika an sich, ich weiß nicht, ich finde es politisch da auch irgendwie, das nervt mich gerade alles so. Die Amerikaner nerven mich manchmal.
Okay. Hauptsache, jetzt hören hier keine Amis zu.
Ja.
Amerika würde ich, ich war ja schon auf der Ostseite, ich würde gerne nochmal auf die Westseite und zwischendrin würde ich auch gerne mal machen. Ich kann auch alle amerikanischen Staaten zum Beispiel, das ist immer ein Spiel, was Basti und ich spielen, wir machen immer abwechselnd, muss einer einen Staat sagen und wer als erstes verkackt hat, verloren.
Da würde ich auf jeden Fall verlieren.
Ja. Ja, wir haben das jetzt schon so oft gespielt, wir können das richtig gut. Wir sind jetzt eher dabei, dann noch die Hauptstädte der Staaten. Dazu zu sagen.
Und was hast du noch für Reiseziele in Europa?
In Europa, ja, tatsächlich hauptsächlich, also ich möchte nochmal Italien so ein bisschen weiter runter.
Ja, auch Sizilien würde ich super gerne mal machen.
Genau. Dann würde ich, glaube ich, auch super gerne nochmal nach Frankreich. Da war ich auch schon ewig nicht mehr. Weil das Ding ist, ich glaube, Skandinavien ist echt schön und ich war auch schon da. Aber ich glaube, das reizt mich gar nicht da oben. Ich glaube, ich bin eher so im Süden. Griechenland möchte ich auf jeden Fall auch gerne noch. Und aus irgendeinem Grund bin ich so der einzige Mensch in meinem Umfeld, den ich kenne, der noch nicht in Spanien war. Also steht Spanien auch noch drauf. Aus irgendeinem Grund hat es mich da nie hingebracht.
Ich muss sagen, also ja, ich würde auch gerne nach Madeira. Das soll richtig schön sein, auch zum Wandern. Und allgemein Portugal ist mega cool. Aber auf jeden Fall muss ich noch nach Albanien. Das ist auch schon sehr lange ein Wunsch von mir. Fände ich auch richtig cool, mit dem Camper zu machen. Da ist es nur im Sommer immer sehr heiß. Da muss man immer ein bisschen gucken. Und ich war ja schon in Island, ich war in Schweden und in Dänemark. Aber ich würde gerne Polarlichter mal sehen. Das fände ich schon ganz cool. Also irgendwann so Norwegen in den Norden hoch, fände ich schon auch mal ganz nice.
Ja, ich glaube, ich würde diese Länder, also da oben, wahrscheinlich nur so städtetrip-mäßig abarbeiten. Aber weil für mich ist jetzt auch gerade so, ich habe jetzt gerade gar keinen, also es zieht mich da überhaupt nicht hin und nur um da hinzureisen und irgendwie CO2 da auszustoßen, um zu sagen, ich war da, macht für mich jetzt halt gerade gar keinen Sinn. Für mich ist halt gerade Italien aktuell einfach am komfortabelsten.
Ja, und wir sind ja auch noch jung. Also ich meine, wir haben ja quasi noch ein ganzes Reiseleben vor uns. Aber es gibt wirklich viel zu entdecken, Leute, auch in eurer unmittelbaren Nähe. Glaubt es mir, es gibt so viele schöne Orte auf der Welt.
Genau.
Dafür muss man gar nicht so weit reisen.
Nee, auf keinen Fall.
Ja, schöne abschließende Worte, würde ich sagen.
Ja, okay. Aber es war ja auch eine schöne Folge.
Genau.
Hat ja Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. War eine interessante Folge. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Und dann würde ich sagen, nächste Woche geht's weiter mit Schokotratsch.
Ja, genau.
Und bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Und weil's so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Das war ein Zitat über Giraffen, hatte ich gerade im Kopf.
Aber die fast. Auf die trifft es bestimmt auch
zu. Äußerst schwer zu verbergen.
Und äußerst gefährlich.
Ich war noch nicht bereit in meinem Kopf.
Früher hat man ja tatsächlich auch als den Drachen geglaubt. Nee, warte mal, ich habe auch kein Deutsch gesprochen.
Ja, und die haben auch einen Namen, aber das steht bei mir hier irgendwo und ich weiß nicht wo. Boah, das ist bei mir hier so durcheinander. Das steht hier bei mir. Das, was du gerade gesagt hast, steht bei mir überall. Nicht am Anfang.
Ja, ich wusste nicht, wo ich das hinpacken sollte, also habe ich das einfach da hingetan. Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt aber auch schon bei Brut. Hast du noch was zu Altdrachen allgemein?
Ich muss mal gucken. Ja, warte, lass mich mal einmal kurz hier.
Nimm dir Zeit, Pippeli. Ich sag ja, es ist chaotisch. Wir wissen aber auch nicht genau, wie alt Elefanten?
Ja, siehst du, Giraffen, Elefanten, Drachen, alles dasselbe. Die Nachbarn meiner Eltern klopfen irgendwas, also falls ihr irgendwas hört.
Rambazamba.
Immer.
Rambazamba.
Manchmal auch etwas größere Tiere, wie hier steht wie Menschen. Da habe ich mir wieder toll ausgedacht.
Aber schwarz kommt vor Schwedisch.
Aber bei Harry Potter Wiki gibt es keinen Schwarz. Ah, weil der bei Black ist, ne?
Ja.
Ich bin auch so richtig dumm, ey.
Sirius Schwarz.
Ich hab den nicht.
Ach so. Ja, dann mach einfach den schwedischen Kurzschnäuzer und dann mache ich danach den schwarzen Hybriden drauf. Hier schissen auf die Reihenfolge.
Meinst du, es fällt jemandem auf?
Natürlich nicht.
Der schwedische Kurzschnäuzler.
Ist ein Drache.
Ach so, ja. Ich musste kurz meinen Unsinn hier nochmal. Mhm. Oh, manchmal echt, ich weiß auch nicht. Schwedischer, der.
Yay.
Die Haut ist sehr merkwürdig, steht die nicht.
Sein Schwanz geht in. Ach nee, sein Schwanz.
Ja.
Sein Schwanz. Ich kann nicht mehr lesen.
Der ukrainische.
Konzentration.
Das sind heute aber auch schwierige Wörter.
Ja,
wirklich,
oder?
Das ist nicht normal. Wann sage ich schon mal in meinem Leben ukrainischer Eisenbauch? Nie.
Jetzt hast du es gerade geschafft.
Ja, und wenn ich es jetzt nochmal starte, wahrscheinlich nicht. Nein. Der ukrainische Eisenbauch kann bis zu 6 Tonnen wiegen. Also das sind 6 Elefanten. Nee. Wiegt ein
Elefant eine Tonne? Elefantgewicht. Der wiegt 4000 Kilogramm bis 6000 Kilogramm.
Was ist denn eine Tonne?
Ah, ja doch, bis zu 6 Tonnen schwer. Also Tonnen, eine Tonne sind 1000 Kilo.
Wenn ein Elefant eine Tonne wiegt?
Nee, ein Elefant wiegt schon 3 bis 6 Tonnen.
Ach so, ja. Ja, okay. Dann ist mein Vergleich total doof. Dann lassen wir das einfach weg. Also.
Er hat schwarze Schuppen und ist ochsenähnlich.
Mhm.
Das macht gar keinen Sinn. Echsenähnlich. Ah, jetzt.
Ach so. Das ist wirklich was anderes. Ich dachte schon, hä?
Ich hab das auch gerade so voll verkackt. Und dachte mir so, was für ein stranger Drache. Und dann ist mir aufgefallen, vielleicht war es auch einfach so ein Tippfehler oder so eine automatische Korrektur anstatt Echse, Ochsen. Ja, das ist jetzt witzig gewesen. Jetzt kann ich das, glaube ich, nicht mehr normal sagen.
Probier's.
Ich habe Drachenspielen in der Wizarding World eine Rolle, wenn auch keine große, da man selten mit ihnen in Berührung kommt. Aber manchmal tauchen sie immer wieder in den Büchern auf. Dracos Namen zum Beispiel lehnt an das Sternbild des Drachen an. Ebenso taucht der Drache auch in dem Schulmotto von Hogwarts auf.
Wie wäre es, wenn du das so sagst, dass wir es verwenden können? Weil das klingt doch sehr gebildet und klug. Das würde ich gerne in der Folge haben.
Okay.
Den walisischen grünen Schnäuzler. So heißt er gar nicht.
Weißt du, bei mir steht hier der schweinische Kurzschnäuzler statt der schwedische.
Ja.
Kennen wir auch okay. Alle.
Vielleicht sind das ja auch Schweine.
Ja.